als Jahr zur Pflege. Hier sind wir da für alle die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Ja, zur Pflege für deine Examen bereit. Wir wissen, dass dich sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Hey, bevor wir mit der Episode starten, haben wir noch etwas Wichtiges für dich. Vor allem, wenn du gerade in der Pflegeausbildung steckst oder kurz vor deinem Examen stehst.
Genau, denn der Pflegelern-Podcast Tatort Pflege bringt gemeinsam mit dem Elsevier Verlag ein Buch raus. Pflegelern mit Podcast.
Und das ist kein klassisches Lehrbuch, sondern genau das, was du fürs Examen wirklich brauchst. Prüfungswissen, verständliche Fallbeispiele, den relevanten Examensstoff, Fach- und Zusatzwissen.
Und sogar Tipps für Praxisanleitungen. Also nicht nur Theorie, sondern echte Praxis, so wie du es aus dem Podcast kennst.
Perfekt zum Nachlesen, Wiederholen oder um Inhalte endlich richtig zu verstehen.
Wenn du dich sicher fühlen willst und strukturiert fürs Examen lernen möchtest, dann schau dir Pflegelernen mit Podcast unbedingt an.
Alle Infos findest du in den Shownotes.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Wir wollen heute wieder mit euch lernen und zwar zu Diversity und interkultureller Kompetenz mit einer wunderbaren Gästin, nämlich Blendina, Bloggerin und halt auch auf Instagram sehr aktiv zu diesem Thema. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Freue mich auch sehr, weil wir alle jetzt ganz viel von dir lernen können und von deiner Haltung. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal vor für die, die dich noch nicht kennen.
Also ich bin die Blendina, bin seit 2011 examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Seit einem Jahr habe ich die Weiterbildung gemacht zur Fachkraft für Diversity Management. Und ja, wie du schon sagtest, ich bin auf Social Media aktiv, mache viel zum Thema interkulturelle Kompetenz, Diversity und halt auch ein bisschen Comedy, weil nach so schwierigen Themen muss man auch irgendwo ein bisschen Dampf ablassen.
Sehr schön. Wir kommen mal gleich zu den Interviewfragen, um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen und zu erfahren, was so wichtig für dich an diesem Thema ist. Die Interviewfragen. Nämlich, wie bist du denn dazu gekommen, auf Instagram Influencerin zu werden oder interkulturelle Kompetenz in die Welt hinauszutragen? Welchen Grund gab es dafür?
Corona.
Okay.
Das ist wirklich so. Es hat angefangen mit der Corona-Zeit. Wir wissen alle, was für eine nervige Zeit das war, wie gestresst wir waren, Kollegen waren, Familien und so weiter. Und irgendwie habe ich irgendwas gebraucht, um Dampf abzulassen. Also irgendwie, es hat mich alles so erdrückt und ich wollte ja schon immer irgendwas mit Social Media machen, hat mich aber nie getraut. Und irgendwann habe ich einfach mal angefangen mit Comedy-Videos, so ein bisschen mich selbst ablenken, meine Kolleginnen abzulenken. Und irgendwann habe ich gedacht, oh, Blendina, in dir steckt doch viel mehr als nur Comedy. Und habe dann gemerkt, dass kaum einer so über das Thema Rassismus spricht oder interkulturelle Kompetenzen und so weiter. Und habe mich dann mal so langsam getraut, über solche Themen zu sprechen. Erstmal angefangen mit Rassismus und Auslöser war auch viel internationale Fachkräfte, weil ich das oft so beobachtet, gesehen habe, erlebt habe, gelesen habe in irgendwelchen Beiträgen, Kommentaren. Das hat mich dann so beschäftigt, dass ich ja damit dann einfach so angefangen habe.
Gibt es da ein spezielles Erlebnis? Also das wäre jetzt so die zweite Frage. Gibt es so eine persönliche Erfahrung, die dich besonders geprägt und motiviert hat, dich mit Diversity auseinanderzusetzen?
Ja, also einmal meine Erfahrungen selbst, über die ich immer sehr lange geschwiegen habe, weil ich irgendwie dachte, ja, das klingt so blöd. Ich habe immer gedacht, ich darf nicht drüber reden, weil das ist ja was ganz Schlimmes ist. Aber irgendwann habe ich gedacht, warum darf ich nicht drüber reden? Ich muss drüber reden. Ich muss einfach drüber reden, um den Leuten zu zeigen, zeigen, was Leute wie ich durchmachen, wie wir uns dabei fühlen. Und ich möchte nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Das war nie meine Absicht, sondern dass ich einfach die Leute darauf sensibilisiere und damit die einfach so ein gewisses Gefühl entwickeln, wo sind die Grenzen, was darf ich sagen oder was sollte ich nicht sagen. Und auch ein Auslöser war halt eine internationale Fachkraft, die mir ihre Situation geschildert hat und mich das so wütend gemacht hat, dass ich dann irgendwie so eine Interviewreihe gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also internationale Fachkräfte aus verschiedenen Ländern, woher sie kommen, was sie gelernt haben, ob es ein Studium war, Ausbildung, wie ihr Weg nach Deutschland war und was sie sich wünschen. Und viele haben geschrieben, ich wünsche mir keinen Rassismus mehr, ich wünsche mir Wertschätzung und so weiter. Und diese Posts haben so viel bewirkt, auf die ich so stolz bin, weil so viele Leute und Kollegen mir geschrieben haben, Evelyn, ich danke dir so sehr. Ich wusste das alles gar nicht. Ich wusste gar nicht, wie kompetent die eigentlich wirklich sind, dass sie viel kompetenter als wir sind, dass es einfach nur an der Sprachbarriere liegt. Ja, und das hat mich halt auf jeden Fall schon sehr gefreut.
Absolut. Die waren auch sehr episch und sehr gut gemacht und eine schöne Idee. Also, interkulturelle Kompetenz bedeutet dann, in der Pflege im Alltag zu leben. Also, welche Chancen und Herausforderungen birgt es denn so im Team? Du kümmerst dich ja sehr doll um dieses Thema.
Ja, weil, guck mal, nicht nur wir in der Pflege, die da arbeiten, sind immer vielfältiger. Auch unsere Patientenklientel ist immer vielfältiger.
Mhm.
Und auch ein Auslöser auch für dieses Thema war, ich werde es nie vergessen, dass ich in der Pflegeausbildung hatten wir das Thema Schmerzmanagement. Und da hat die Dozentin gesagt, ja, Menschen aus dem Süden haben höheres Schmerzempfinden. Und es hat mich so beschäftigt und es hat mich so geprägt. Und ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Schmerzen sind doch individuell. Ich kann das doch nicht alle unter einem Kamm scheren. Doch, das wäre so belegt und es ist so. Ach, das hat mich dann so genervt, weil du lernst das als Azubi. Gehst auf Station, liest den Namen, keine Ahnung, sagen wir mal Ali. Und dann denkst du dir, ja, der hatte erste Tag nach Bypass-OP. Na klar hat er Schmerzen. Er heißt ja Ali. Das habe ich ja so in der Schule gelernt. Das ist ja völliger Quatsch. Aber das ist noch in so vielen Köpfen hängen geblieben. Und das hat mich dann auch so motiviert, da irgendwie noch mehr reinzugehen in dieses Thema.
Absolut. Es hat ja zahlreiche Sachen, die man da berücksichtigen muss. Und auch so viele Facetten und so viele Vorurteile, die ja auch noch in der Medizin umherwabern, ist ja schon auch mit der unterschiedlichen Behandlung von unterschiedlichen Hautfarben, dass gar nicht richtig gelehrt wird. Genau. Ja. Aber auch in der Pflege nicht, weil ein Intertrigo sieht ja nicht bei jedem gleich aus.
Genau. Da hatte ich auch mal ein Video gemacht über Dekubitus, den Unterschied zur hellen und dunkleren Haut. Und ich weiß es nicht, ich bin jetzt schon lange aus der Schule, Pflegeausbildung raus, aber ist das eigentlich jetzt auch schon mittlerweile in diesen Pflegebüchern drin?
Weißt du das? Leider nicht so richtig. Also wenn man so Team, Pflege heute oder andere Bücher, ich will jetzt niemanden, also würde auch sagen, dass schon ganz schön viel noch mitteleuropäische weiße Haut in diesen Büchern abgebildet ist. Und seltener ein wirkliches komplettes Bild der Gesellschaft. Also wir haben ja wirklich viele verschiedene Nationen. Gut. Und dass das ein bisschen diverser dargestellt werden könnte in den Fachbüchern, definitiv, meiner Meinung nach.
Das muss. Du kannst ja auch dabei so viele Schaden verursachen, wenn du das nicht richtig behandelst. Also wirklich, naja, da haben wir auf jeden Fall noch Bedarf, ne?
Auf alle Fälle Luft nach oben, definitiv.
Ja, absolut.
Wie zeigt sich denn Rassismus in der Pflege? Und Einrichtungen und Pflegekräfte können ja da was machen gegen. Wie berätst du da dann immer zu, also um wirksam zu werden?
Ja, also Rassismus ist ja leider kein Ausnahmefall. Greife ich immer wieder auf. Und das Problem ist, das zeigt sich ja nicht nur laut, ne, sondern auch leise. Und da haben wir genau das Problem. Das beginnt mit harmlosen Sätzen, dass ich jedes Mal höre, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Und jetzt stell dir mal so Mückenstiche vor. Du hörst es einmal, dann hörst du es 100 Mal. Und dann tun die Mückenstiche irgendwann auch weh. Und irgendwann, genau auch wie mit diesem Satz, woher kommen sie denn wirklich? Bis du antwortest, das, was die hören möchten. Und irgendwann tut das einfach weh. Und auf diese Frage, woher kommen sie wirklich, habe ich schon sehr viele Anfeindungen bekommen, weil viele dann sagen, ja, ich frage doch höflich. Aber wieso fragst du immer nur mich und nicht meine Kollegin? Weißt du, meine deutsche Kollegin, warum spielt das eine Rolle, unser erstes Kennenlernen, woher ich eigentlich komme? Warum spielt das so eine große Rolle für dich? Und wenn ich dir sage, keine Ahnung, ich bin aus Berlin, dann akzeptier doch diese Antwort und bohr doch nicht noch mehr nach, bis du das hören möchtest, was du hörst. Signalisierst einfach damit, finde ich, du gehörst einfach irgendwie doch nicht so hierher mit diesen Sätzen. Und das ist halt dieser leise Rassismus, was auch sehr weh tut. Und oder internationale Kolleginnen, die ständig erklären müssen, wieso sie etwas anders machen, während man bei deutschen Kollegen sagt, ach, die ist halt einfach so. Und dann gibt's auch diesen sogenannten positiven Rassismus. Darüber muss ich auch demnächst unbedingt mal einen Beitrag machen, weil ich merke immer wieder, dass das irgendwie so gar nicht klar ist, das Wort. Weil positiver Rassismus, wie kann etwas so krasses positiv sein? Ich kann dir mal ein Beispiel nennen, was ich jetzt leider oft erlebt habe. Internationale Fachkräfte aus Asien, Indien, Indonesien, irgendwie so die Richtung, die sind alle so freundlich, die sind alle so nett, die sagen immer Ja und Amen, die widersprechen nicht, die gehen auch ständig auf die Klingel, das ist halt bei denen so, das ist so ihr Respektding. Das klingt irgendwie nett, aber auf Dauer gehen genau diese Leute psychisch kaputt. Und das ist halt einfach so ein Klischee, dass Menschen auf diese Herkunft einfach reduziert, die aus Asien sind alle so lieb, die machen alles, was wir wollen, die widersprechen uns nicht. Verstehst du, wo ich hinaus möchte?
Ja, was ist denn, wenn da mal jemand anders reagiert? Also das ist ja dann auch wieder, ja, wenn man eine Herkunft mit einer Charaktereigenschaft oder mit irgend sowas verbindet, ist es ja eh immer schwierig, weil...
Ja, und ich habe das leider auch oft in der Praxis erlebt, dass genau diese Menschen immer wieder aufstehen. Die können auch nicht mal einen Schluck Kaffee trinken während der Pause. Und dann sage ich oder andere Kollegen, jetzt setz dich doch mal bitte hin. Nein, nein, es ist okay. Weil sie dieses Klischee nicht wegnehmen lassen möchte von sich, ja? Ich muss den anderen gefallen. Die sind alle so zufrieden mit mir, so wie ich bin. Aber genau, da ist das Problem. Diese Person wird das nicht lange mitmachen. Deswegen ist es auch wichtig, internationalen Fachkräften zu sagen, ihr habt ein Recht auf Pause, ihr habt ein Recht auch mal Nein zu sagen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Und Rassismus zeigt sich halt eben auch auf verschiedenen Ebenen, ne? Von Patientinnen aus, da habe ich auch schon einiges erlebt. So dieses laute, dieses offensichtliche Rassismus. Boah, von so einem Pack, wortwörtlich, von so einem Pack wie Ihnen lasse ich mich nicht pflegen. Das war der Satz, den ich nie vergessen werde. Und das war in meiner Ausbildung. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Ende ersten Lehrjahr oder Anfang zweiten Lehrjahr. Und ich werde es nie vergessen. Ich war einfach so schockiert. Ich stand da wie so ein Stein. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war einfach nur fix und fertig mit der Welt und bin dann heulend rausgegangen. Heutzutage hätte ich anders drauf reagiert, aber damals war ich auch noch ziemlich jung und unerfahren und alles. Und da habe ich mir mehr Hilfe von meinem Team gewünscht, was ich leider nicht bekommen habe damals.
Krasse Geschichten und auch wichtig, genau diese Beispiele zu benennen. Dem würde ich gerne mal die Frage stellen, wie kann man denn Integration besser machen oder wie kann man wirksamer werden? Hast du da ein paar positive Beispiele für uns oder Ideen?
Ja, also Integration ist ja keine Einbahnstraße. Ich höre immer wieder von meinen Kolleginnen, die hier leben und arbeiten, die kommen hierher, die müssen sich mal richtig integrieren. Wie sollen die sich integrieren, wenn du ihnen nicht dabei hilfst, sich zu integrieren? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was viele gar nicht so wahrnehmen und sehen, weil wie soll sich diese Person, die das erste Mal in Deutschland, das erste Mal in einem Krankenhaus arbeitet, was ganz anderes System ist wie in der Heimat, plus die Sprache und alles andere, wie soll sie sich im Team integrieren, auf der Arbeit, wie, sag es ihr wie, sie macht das, aber sag ihr wie, helf ihr. Das ist halt oft das, wo ich mir denke, es ist keine Einbahnstraße.
Gegenseitige Offenheit ist ja schon mal das Wichtigste. Genau. Ich würde mal an der Stelle, weil es auch gerade so gut passt, das Fachwissen machen und mal die Definition dazu vorlesen.
Das Fachwissen.
Diversity und interkulturelle Kompetenz bedeutet Vielfalt anerkennen und respektieren, da sind wir bei der Offenheit, sowie die Fähigkeit, erfolgreich und sensibel mit Menschen unterschiedlicher Kulturen, Hintergründe so zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Rassismus in der Pflege ist eine Diskriminierung oder Benachteiligung von Pflegebedürftigen oder Mitarbeitenden. Wir waren ja jetzt oft bei den Pflegefachpersonen, aber es geht ja auch um Patientinnen oder Pflegebedürftige. Und das aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Sprache oder Kultur oder vielen anderen Persönlichkeitsmerkmalen im pflegerischen Kontext. Internationale Fachkräfte, das bedeutet, dass hier qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland in unserem Land zum Beispiel in Deutschland tätig werden, um dort bestehende Personalengpässe zu decken, also in einem anderen Gesundheitswesen arbeiten. Das bedeutet, im EU-Recht können wir ja eigentlich relativ flexibel innerhalb von der EU anerkannt werden. Aber es gibt ja auch, wie du gerade gesagt hast, aus dem asiatischen Raum oder aus dem angloamerikanischen Raum, also Brasilien zum Beispiel, wurde ja jetzt auch groß angeworben, oder Mexiko oder Amerika. Sodass natürlich dieser Begriff relativ groß ist für internationale Fachkräfte. Und auch Rassismus ist nicht immer gleichzusetzen mit Diskriminierung. Rassismus kann auch sehr, sehr vielseitig sein, wie du gerade ja gesagt hast. Es gibt ja diesen stillen und den positiven und so weiter, dass wir wirklich verschiedene Formen haben. Wenn wir sagen, das Wichtigste ist, diese drei Säulen auch miteinander zu verknüpfen. Also Vielfalt und Pflege ist unser Grundsatz auch im Ethikkodex und wir sollen ja interkulturelle Kompetenzen und Diversity haben, ist überall in den neuen Curriculas, in den Schulen, in der neuen Pflegefachkraftausbildung drin, wenn auch mit jetzt nicht 120.000 Stunden, aber es ist im Curriculum drin. Und Rassismus in der Pflege sowie internationale Pflegekräfte sind ja alle Sachen, die man miteinander verbinden sollte. Wie ist deine Erfahrung dahingehend, das miteinander zu verbinden in Schulungen, im Team, in Besprechungen?
Das ist ein sehr großer Schritt, was man eigentlich auch sehr unterschätzt. Ich habe ja das Haus gewechselt seit Januar und im Juni war ich bei einem Workshop dabei. Das war ein Workshop für Stationsleitungen. Da ging es um interkulturelle Kompetenz und auch viel das Thema internationale Fachkräfte. Und ich fand es einfach so schön, weil um ehrlich zu sein, habe ich nicht erwartet, dass das so positiv endet. Ich dachte, da kommt jetzt viel Kritik, viel Ja, aber. Und das war überhaupt nicht der Fall. Die waren alle sehr offen. Die waren alle sogar dankbar, dass dieser Workshop stattfindet. So können sie sich besser auf die internationalen Fachkräfte besser eingehen. Sie verstehen sie besser. Ich habe auch kulturelle Unterschiede genannt und die haben sich sogar teilweise gewünscht, dass das Workshop früher stattfinden sollte. Dann war ich auf Station nach diesem Workshop und allein schon das Wording Fachkraft in der Anerkennungsphase im Namensschild oder auch sie so zu benennen, war ein großes Thema, ist immer noch ein großes Thema, weil bei vielen steht Pflegehelfer drauf oder die nennen sie Anerkennungspraktikanten. Das Wort schon Praktikant stellt schon die Person schon wieder weit unten. Und nach diesem Workshop habe ich jetzt auf meiner Station gesehen, wie die Leitung die anderen korrigiert hat und gesagt hat, nee, wir nennen sie Fachkräfte in der Anerkennungsphase. Und das hat super funktioniert. Also das ist richtig gut angekommen. Und was auch das Wichtige ist, in der Praxis ist das auch weiter so weitergegeben worden. Und es ist auch da gut angekommen. Also es macht schon viel aus.
Genau, also Worte sind schon mächtig und können sehr viel bewirken. Und oft ist es ja wirklich diese Sprache, die Integration behindert und dann diese Vorurteile sind, wenn jemand nicht fließend Deutsch sprechen kann oder gar nicht gut Deutsch sprechen kann, dass man ihm dann seine Fachkompetenz abspricht, weil das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich überlege, wenn ich in ein anderes Land reise und die Sprache da nicht kann, dann gut, kann aber man natürlich das Wissen nicht darstellen, was man eigentlich alles weiß.
Aber meine Erfahrung ist auch wichtig, dass man erwähnt, dass man auch bei internationalen Fachkräften differenziert. Das habe ich leider sehr oft beobachtet. Es ist nämlich ein Unterschied, ob jemand aus einem westlichen, modernen Land kommt oder aus einem arabischen Raum kommt. Die aus den westlichen Ländern werden eher so neugierig empfangen und oh, man kennt das schon, die Kultur ist so ähnlich und da waren wir auch schon so oft im Urlaub oder so. Aber kommt jemand aus einem arabischen Raum, da sind sehr viel diese Vorurteile und auch leider dieser antimuslimische Rassismus geprägt mit diesen ganzen Vorurteilen und die haben meiner Erfahrung nach immer schwieriger.
Oh Gott, ja, da wird dann auch noch unterschieden aus welchen Ländern sie kommen, ja. Glaube ich, sofort oder habe ich auch erfahren.
Das ist ja das, diese interkulturelle Kompetenz. Das heißt ja nicht nur Vielfalt schön zu finden, ne, oder Kulturen schön zu finden, sondern auch sich bewusst zu machen, ja, welche unbewussten Unterschiede es eigentlich gibt und welche unbewussten Unterschiede wir eigentlich selbst machen, weißt du, und wie wir gerechter miteinander umgehen könnten.
Okay, gut, das stimmt absolut. Ich würde mal die drei Säulen noch mal konkreter vorlesen.
Das Wichtigste.
Die erste Säule, interkulturelle Kompetenz und Diversity. Kann man voneinander trennen, kann man auch zusammendenken. Bedeutet aber immer respektvoller, professioneller Umgang mit kultureller Vielfalt. Neue Perspektiven bedeutet hier, wenn wir das machen, haben wir automatisch auch eine bessere Patentensicherheit und ein besseres Teamgefüge. Die Herausforderungen sind natürlich diese Vorurteile, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel nach unterschiedlichen Religionen oder Herkünften oder Ländern und Sprachbarrieren, die als Vorurteile auch gelten. Man braucht immer gute Kommunikation und Schulung. Rassismus bedeutet hier, dass es eine individuelle Beleidigung sein kann und strukturell Ungleichheiten macht und auch ungleiche Chancen hervorrufen kann. Davon können Patientinnen, also Pflegebedürftige, betroffen sein, sowie Mitarbeitende betroffen sein. Und Gegenmaßnahmen sind natürlich immer, das anzusprechen, klarzumachen, bewusst zu machen, Meldestrukturen zu haben oder Antidiskriminierungsbeauftragte zu haben oder Diversity-Beauftragte zu haben im Unternehmen. Also das fest zu verankern, kann als ein No-Go und eine Meldestrecke und eine klare Ansprache. Internationale Fachkräfte sind eine wichtige Ressource, werden von der Politik so regelmäßig, so krass gefördert, da fließen Millionenbeträge in verschiedenen EU-Verträgen und so weiter, um Vielfalt im Fachwissen zu bekommen, um unseren Pflegenotstand vielleicht ein bisschen abzumildern. Und hier sind die Hürden natürlich die Sprache, Anerkennung und Integration und viele verschiedene Erfolgsfaktoren gibt es in der Literatur, von der individuellen Sprachförderung bis zum Mentoring, bis zu faireren Chancen im Bund. Teams, das dann gleich, obwohl buntere Teams ja immer ein schwieriger Begriff ist, aber dazu sagst du bestimmt gleich noch was. Aber häufig sind erfolgreich die Tandem-Modelle, sodass man wirklich auch einen festen Ansprechpartner hat, der gut für die Einarbeitung sorgt. Was natürlich auch einen besseren Wohlfühlfaktor und Wertschätzung macht, weil man gleich quasi eine Person bekommt, die einem hilft, sich besser einzugewöhnen.
Eigenwerbung.
Hey Leute, kurze Pause für eine wichtige Message. Damit dieser Podcast noch mehr Pflegefans wie dich erreicht, braucht's deine Unterstützung. Tatort Pflege liefert dir spannende Stories, heiße Themen und coole Insights aus der Pflegewelt. Egal, ob du gerade in deiner Ausbildung bist, kurz vor dem Examen stehst oder einfach nur Bock auf Pflegecontent hast, hier bist du richtig. Mit unterhaltsamen und lehrreichen Folgen, krassen Fallbeispielen und wertvollen Tipps rockst du nicht nur deine Prüfung, sondern auch deinen Berufsalltag. Check Tatort Pflege ab auf Insta, tatortpflege-podcast, alles kleingeschrieben. Dort gibt's zu jeder Folge extra Content, Bilder, Lernskripte und die kompletten Fallbeispiele zum Nachlesen. Wir sind auch auf Facebook, TikTok und LinkedIn am Start. Überall, wo Pflegeprofis nach Input suchen. Abonniere den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und aktiviere die Glocke, um keine Folge und keine Überraschung mehr zu verpassen. Gib uns Feedback und hau die Sterne raus. 5. Das hilft dem Podcast mega weiter. Like und teile Folgen auf Insta, damit wir noch mehr Pflege-People erreichen. Sei dabei und hilf mit, die Community zu vergrößern. Danke für deinen Support. Over and out.
Was sagst du dazu, beziehungsweise zu den oft benutzten bunteren Teams?
Also ich habe einfach das Problem mit dem Wort bunt. Das klingt halt immer so, als wenn wir Menschen mit Migrationshintergrund, mit anderen Hintergründen, etwas, das man so extra erwähnen muss oder extra zeigen muss. Aber ich bin keine Farbe. Ich bin eine Pflegefachkraft. Punkt. Und genau das ist das Problem, das ich halt so oft sehe. Ne? Auch wenn viele Häuser sagen, wir sind so diverse, wir haben so viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen eingestellt. Aber das ist keine Diversity. Echte Diversity ist mehr als nur viele Nationen einstellen, ne? Auf Stationen. Lebst du das denn auch von innen? Das ist nämlich die entscheidende Frage. Oder gibt es Schulungen, ne? So Thema interkulturelle Kompetenz. Werden Mitarbeiter gefördert, die Migrationshintergrund haben, vielleicht auch in Führungspositionen? Absolut. Werden diese denn ernst genommen? Diese internationalen Fachkräfte oder diese ganzen Leute mit so vielen Nationen, bla bla bla, werden die denn auch ernst genommen bei Problemen, wenn sie mit Diskriminierungserfahrung haben? Oder wird das dann alles unter den Teppich gekehrt? Gibt es eine echte Willkommenskultur? Das sind einfach so Dinge, oder gehört ja zu Diversity viel mehr dazu, ne? Wie das Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, all diese Dinge. Wird das da wirklich innen gelebt oder ist es jetzt einfach nur für Instagram? Ah, guck mal, ich arbeite mit so vielen internationalen Fachkräften. Guck mal, das sind meine Schaufensterpuppen. Also ich habe da wirklich voll das Problem damit, weil das ist ein Unterschied, ob ich Haltung habe oder ob ich Menschen dazu nutze, um meine Haltung zu zeigen. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, wie als ob so ein Aushängeschild. Das ist ja wie auch man durchaus zu früheren Zeiten, vielleicht heute noch, sich die schöne Frau ja angelt hat, um die als Statussymbol vorzuzeigen.
Ja.
Wie als ob das halt nur zum Vorzeigen ist, ja. Aber eins noch, auch mein Skript ist sehr bunt, weil alles, was ich eingebe an Symbolen, ob egal wo es ist, im Internet, bei Canva oder irgendwas, wenn du, sobald du das Wort Diversity und so weiter und so fort, ist alles immer bunt. Also es wird auch immer genauso dargestellt.
Das Thema, ja, aber ich habe einfach Probleme, wenn jemand, also mir geht es persönlich so, wenn jemand sagt, oh, guck mal, unsere Station ist so bunt. Wir haben so viele Kollegen aus verschiedenen Nationen. Warum erwähnst du uns als bunt? Warum sagst du nicht, wir haben so viele tolle Kollegen hier? Jeder bringt seine Stärken mit. Weißt du, Diversity bedeutet, dass ich einfach in einem Team arbeiten kann, wo ich nicht ständig über meine Herkunft sprechen muss oder als bunt bezeichnet werden muss oder mich irgendwie immer beweisen muss, dass ich will einfach nur ein Teil von diesem Team sein und mich auch so fühlen, ohne diese ganzen Drumherum. Das ist Diversity, ja? Und nicht diese, ich erlebe das halt oft, auch im Praxisbeispiel, ja, Pflegebeispiel. Guck mal, ich arbeite mit so vielen internationalen Fachkräften. Das ist lieb gemeint. Das ist wirklich lieb gemeint. Aber hör auf, diese Leute so zur Schau zu stellen wie Schaufensterpuppen. Das gehört sich nicht, ja.
Absolut richtig. Ich verstehe, was du sagen willst. Es ist ja auch so, dass ich nicht Menschen danach einteile, ob sie eine rote Haarfarbe, eine blonde Haarfarbe oder eine dunkle Haarfarbe haben oder ob sie Locken oder glatte Haare haben. Das sagt ja nichts über die Kompetenzen aus oder wie schlau oder nicht schlau oder wie gut er in seinem Job ist. Und so ähnlich ist es ja mit der Herkunft. Also
jetzt stell dir doch mal vor, ich mache Stories oder Videos auf Instagram mit meinen deutschen Kolleginnen und sage, guck mal, ich arbeite nur mit Weißen. Das ist doch irgendwie verrückt. Also, ja.
Ja, die Herkunft sagt ja überhaupt nichts darüber aus, wie du deinen Beruf machst. Also beim Friseur wäre der genauso. Also egal, welche Herkunft der Friseur hat, entweder er kann meine Haare gut schneiden oder eben nicht. So,
eben.
Das verstehe ich. Das Argument ist absolut richtig. Das Pflegeexamen steht an.
Dann aufgepasst. Tatortpflege bringt mit dem Elsevier Verlag das Buch Pflegelernen mit Podcast raus.
Prüfungswissen, Fallbeispiele, Examenstoff und Praxistipps.
Alles, was du brauchst. Link ist in den Shownotes.
Wollen wir mal ein Fallbeispiel angucken?
Okay.
Das war Fallbeispiel.
Also ich habe natürlich wieder ein KI-Bild mitgebracht, weil ich immer finde, bei allen Fallbeispielen, die im Podcast durchgesprochen werden, dass man sich den Menschen ein bisschen besser vorstellen kann. Deswegen kriegt man ja auch ein bisschen mehr Emotionen vielleicht zu dem jeweiligen Menschen. Magst du mal das Bild beschreiben, was man da sieht?
Also ich sehe eine wunderschöne Frau, Krankenschwester, viele Bücher in der Hand und Stethoskop drum, hat schöne dunkle Haare und dunkle Haut und ja, sieht motiviert aus.
Sieht auf alle Fälle, also ich finde, sie auch, sieht sehr kompetent aus, so hat so einen kompetenten Eindruck und ist auch sehr schön geschminkt, also so die Lippen haben einen sehr tollen Lippenstift drauf. Ja, mal gucken, wer das so ist. Also. Nurse Jessica Brown heißt sie. Mit Nachnamen klingt auch schon gleich klassisch amerikanisch, der Nachname. Sehr klassischer amerikanischer Nachname. Ist 29 Jahre alt, examinierte Krankenschwester aus den USA, frisch verheiratet mit einem Deutschen. Vor 3 Monaten zog sie nach Deutschland, voller Vorfreude auf ein neues Leben. Seit 2 Monaten arbeitet sie also in einem großen städtischen Krankenhaus in einer Großstadt. Sie bringt wertvolle Erfahrungen aus ihrer mehrjährigen Tätigkeit in den USA mit. Doch ihr Alltag ist schwer oder schwerer, als sie erwartet hat. Immer wieder spürt Jessica, dass sie wegen ihrer dunklen Hautfarbe anders behandelt wird. Kolleginnen stellen ihre Fachkompetenz in Frage, obwohl sie die gleichen Aufgaben zuverlässig erfüllt wie alle anderen. Manche Patientinnen begegnen ihr mit abwertenden Kommentaren oder bitten ausdrücklich um eine deutsche Pflegefachkraft. Selbst in Teambesprechungen erlebt sie, wie ihre Stimme übergangen wird, als wäre sie nicht wirklich Teil des Teams. Diese ständigen Erfahrungen lassen Jessica zweifeln. Sie fühlt sich ausgegrenzt und unsicher und fragt sich, ob in Deutschland wirklich die Anerkennung finden kann, die sie verdient. Als professionelle Pflegefachperson und als Mensch.
Die Analyse.
So, Ist das realistisch oder nicht so realistisch?
Wie vorhin erwähnt, würde ich sagen, eher nicht so realistisch, weil sie aus der USA kommt, ein Land, wo man sich dem irgendwie angeschlossen, vertraut kommt. Oh, aus dem Westen natürlich, aus einem schönen westlichen, reichen Land. Die kommt hierher und Amerika, oh, wir können alle Englisch oder viele Englisch. Aber also von Kolleginnen-Sicht denke ich so eher unrealistischer, aber es gibt immer Ausnahmen. Von Patientensicht denke ich schon, dass das so leider passieren würde.
Wenn wir der gleichen Dame einen anderen muslimisch klingenderen Namen gegeben hätten und sie aus einem anderen Land hätten nach Deutschland kommen lassen, dann wäre das bestimmt realistischer.
Absolut, absolut.
Wie krass, leider. Oder? Dass nur diese Herkunft, wo ich herkomme und wie vertraut das irgendjemandem ist oder nicht ist oder welche Eigenschaften oder welche Vorurteile gegenüber einem Land habe, was mit der Person macht, die ja sich das nicht ausgesucht hat, in welchem Land sie geboren wurde.
Das ist das. Aber ich merke auch oft, es sind ja natürlich sehr viele KollegInnen dabei, die das überhaupt nicht bewusst machen, ne? Also die überhaupt nicht bewusst sagen, von so einer Muslima oder so, damit der möchte ich nichts zu tun haben, die ist eh blöd, die hat eh keine Ahnung, diese Sätze sind auch schon mal gefallen, bewusst, aber es gibt viele, die das einfach unbewusst machen, das steckt einfach, diese Vorurteil steckt einfach in den Menschen drin, durch dieses ganze Mainstreaming, ne? Der Islam ist ja so böse und es steckt halt oft wirklich einfach so drin oder diese Vorurteile von Männern, also Männern haben es auch deutlich schwieriger aus arabischen Ländern, da wird in denen gleich gesagt, hör mal, wir sind hier in Deutschland und hier wirst du dir von Frauen was sagen lassen und keiner hat irgendwie was davon geredet, aber verstehst du? Diese ganzen Vorurteile machen es den Menschen einfach so schwer. Natürlich habe ich auch Leute aus den arabischen Ländern kennengelernt in der Pflege, die wirklich etwas schwieriger waren und die viel mehr Zeit gebraucht haben, um diese deutsche Kultur anzupassen. Aber ich habe auch sehr viele erlebt, die das super gemacht haben, die einfach hier gekommen sind, weil sie motiviert sind, weil sie lernen möchten, weil sie arbeiten möchten, weil sie was Gutes für die Gesellschaft machen möchten. Das ist halt der Punkt. Nicht alle unter einem Kamm zu scheren.
Und die deutsche Kultur ist ja nun auch nicht der goldene Gral. Ja, also ist ja auch manche, muss man ja sich auch nicht unbedingt aneignen, wie das deutsche cholerische Meckertum zum Beispiel. Das ist jetzt nicht gerade die schönste Eigenschaft, die man so immer merkt, dass man
aber
oft...
Aber lustig ist, wenn ich so meine deutsche KollegInnen frage, was ist denn so typisch in eurer Kultur, haben die wenigsten Antworten dazu. Was aber auch wichtig ist, könnte ich auch mal erwähnen, in meinem Haus, da werden auch so Workshops für die internationalen Fachkräfte gemacht. Ja, das ist auch super wichtig, auch diese deutsche Kultur kennenzulernen. Ne? Ja. Weil da gibt es ja auch diese kulturelle Missverständnisse. Schweifen wir mal kurz vom Thema ab. Aber das ist auch wichtig zu erwähnen, dass man lernt, die Deutschen sind halt ein bisschen auf Abstand, während andere Kulturen sehr viel auf Nähe sind, sehr viel diese Hierarchieebenen und so. Das müssen die alle selber lernen, auch mit Kritik umzugehen. In anderen Ländern wird Kritik nicht direkt ausgesprochen, sondern es wird so drumherum geredet und manchmal so drumherum, dass es gar nicht mehr wie als Kritik rüberkommt. So, verstehst du? Und dann werden die hier konfrontiert und es wird gesagt, was auch nicht böse gemeint ist, was auch wichtig und richtig ist, denen zu sagen, wenn sie was falsch machen. Hör mal zu, das ist jetzt ganz falsch gewesen, was du gemacht hast, du musst es so machen. Für die ist das ein Schockmoment, weil die das so gar nicht kennen. Aber da ist es auch wichtig, denen auch diese deutsche Kultur eben beizubringen, dass das hier völlig normal ist. So,
sehr gut. Das war aber richtig und wichtig, dass du das gesagt hast, weil das ja zum Beispiel auch in dem Modell von Madeleine Leininger ja auch gesagt wird, diese kulturellen Missverständnisse machen es dann ja eben, die machen A, krank und B, verhindern sie überhaupt im professionellen Umgang miteinander. Die muss man gegenseitig abbauen. Genau.
Ja.
Welche Form von Rassismus oder Diskriminierung war denn hier im Fallbeispiel sichtbar?
Ja, also es war ja, in dem Fall sieht man ja deutlich, dass Rassismus in der Pflege halt, wie gesagt, laut, offensichtlich, aber auch manchmal leise ist. Ja, Jessica erlebt beides.
Beides. Und es ging ja auch echt auf das Persönlichkeitsmerkmal ihrer Herkunft und ihrer Hautfarbe.
Ja. Genau. Ja, das ist das Laute, das Offensichtliche, aber auch das Leise, diese Ablehnung, diese Ausgrenzung.
In den Teamsitzungen, was drin stand, dass sie da ja auch nicht richtig, wenn sie was sagt, man gar nicht richtig drauf eingeht.
Und das macht auch schon, also wirklich, für manche sind das so Kleinigkeiten, ne, wenn man die jetzt so erwähnt, aber für die Betroffenen ist eine große Sache. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Team, du wirst da einfach so leise ausgegrenzt. Das ist einfach nicht schön. Und das spricht einfach nicht Willkommenskultur für ein Team, für ein Miteinander.
Also, da hast du das ja schon beantwortet, dass die Teamkultur hier eine große Rolle spielt, aber bestimmt auch die Führungskräfte, oder?
Ja, absolut. Das ist halt das, was ich auch vorhin gesagt habe, ne, dass die Führungskräfte geschult werden sollen und müssen, gerade halt wie in diesem Beispiel von Jessica Brown, ne, dass die Führungskraft sowas vielleicht sieht, beobachtet und erkennt vor allem, ne, nicht wegschaut oder im schlimmsten Fall sogar mitmacht.
Also wir werden ja eh immer interkultureller, also durch das Fliegen in die offenen Grenzen, also auch wenn wir jetzt nochmal 50 Jahre weiterdenken, es wird nicht mehr die eine Kultur in irgendein Land geben.
Ja.
Ist ja auch, wir haben so eine geringen Geburtenraten und so weiter und so fort. Also es gibt ja tausend Gründe, warum das so sein wird. Und in den Curriculas ist es ja jetzt erst reingewandert. Also alle, die eine ältere Ausbildung außer die Pflegefachkraftausbildung gehabt haben, hatten das ja in ihrer Ausbildung gar nicht als Thema. Also dass es da ein Modell gibt oder dass es wichtig ist oder was das bedeutet.
Ja.
Oder wie man richtige Wörter benutzt. Und da spielt Gender natürlich auch eine Rolle, weil Sprache ist Macht. Und wenn ich sprachsensibler rede, kann ich viele Menschen inkludieren. Und das hatten viele nicht in ihrer Ausbildung. Von dem her ist es umso wichtiger, die Leute zu schulen. Genau.
Ja, genau. Und was auch wichtig ist, also ihr seid alle da draußen, wenn ihr sowas seht, in der Praxis oder in der Schule auch, dann ist es einfach wichtig, nicht zu schweigen. Denn wer schweigt, der stimmt das, also der stimmt da irgendwie auch so automatisch ein bisschen zu. Verstehst du, wie ich das meine?
Die Kultur des Schweigens war ja schon mal nicht so gut.
Ja.
Das war schon 80 Jahre her und war ein sehr bösartiger Krieg. Aber ist nicht richtig. Also das, sie zu unterstützen, sie langfristig zu integrieren, also da muss man wirklich was sagen.
Es gibt Momente, ne? Da gab es bei mir auch früher Momente, wo ich noch in der Ausbildung war, da war ich ja auch gewesen ganz anders. Ne? Ich war ja viel schüchterner, zurückhaltender. Da gab es auch Momente, wo ich mich überhaupt nicht getraut habe, was direkt zu sagen. Aber ich habe mir dann eine Ansprechperson ausgesucht. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sowas, dass man da nicht wegschaut und wenn du nicht den Mut hast, das direkt anzusprechen, dass du das deiner Führungsposition oder irgendeiner Kollegin dann erzählst und ihr euch gegenseitig hilft, das irgendwie weiterzugeben. Das ist ganz wichtig, ja. Und gerade die Führungskräfte, die müssen da einfach Haltung zeigen. Klar, deutlich und ohne dieses Drumherum. Sie müssen halt diese Situation ernst nehmen, hinschauen und unterstützen. Und nicht erst, wenn es dann eskaliert oder zu spät ist.
Genau, also Jessica braucht auf alle Fälle auch eine Person, an die sie sich wenden kann. Wenn man sich so ausgeschlossen fühlt, ist es ja umso schwieriger. Dann denkt man, ich kann zu gar keinem gehen, den irgendwie ansprechen kann. Das
ist ja. Wir haben zum Beispiel, auf jeder Station ist mindestens eine Ansprechpartnerin für internationale Fachkräfte zuständig. Also die nimmt sie mit, die begleitet sie. Wenn sie mal nicht da ist, dann übernimmt es jemand anderes. Aber eine ist so die Hauptansprechpartnerin oder Partner.
Und im Zweifel kann ich ja dann, auch wenn ich der vertraue, warten, bis die wieder im Dienst ist. Aber ich habe wenigstens dann jemanden, wo ich weiß, da kann ich mich hinwenden. Perfekt.
Die Kompetenzbereiche.
Ich komme mal zu den Kompetenzbereichen und lese sie dir einfach mal vor, weil die ja wichtig sind in der neuen Pflegefachkraftausbildung und ein bisschen die Abschlussprüfung quasi durch diese durchleiten. Und so ein Fallbeispiel mit einer schlechteren Haltung oder einem Konflikt werden auch gerne im Examen rangenommen. Gerne auch im mündlichen Examen, dass man so ein Fallbeispiel auseinandernehmen können soll.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Da fangen wir an immer mit dem Kompetenzbereich 1. Der beschreibt den Pflegeprozess. Hier natürlich schwierig, weil wir haben keine Pflegeempfängerin dabei, aber man kann es trotzdem anwenden. Auch auf Jessica. Wir haben hier nämlich die Probleme der Ausgrenzung, der Hilflosigkeit, des Stresses. Also könnt ihr jetzt auch sagen, gucken wir mal ins Vulnerabilitätsstressmodell und ins geringe Selbstwertgefühl und auch das Ziel. Wenn wir sagen, wir würden für Jessica ein Pflegeziel definieren müssen, wollen wir ja eine verbesserte Integration und eine verbesserte Anerkennung. Und wir wollen Maßnahmen, so wie wir das beim Pflegeempfänger oder Pflegeempfängerinnen auch machen. Und zwar, wie bekommt sie Gespräche? Gibt es eine Supervision im Team? Wird die geplant? Gibt es ein Mentoring-Programm oder Teamworkshops? Also es gibt ja verschiedene Maßnahmen, die helfen würden, so eine Probleme ein bisschen aufzulösen oder entgegenzuwirken. Meistens ist es sogar besser, sie präventiv zu machen.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
In Kompetenzbereich 2 gehen wir in die Kommunikation und Beratung. Das ist ein großer Anteil in der Pflegefachkraftausbildung. Hier wertschätzende Teamgespräche, alle Kommunikationstechniken, eher Ich-Botschaften statt Du-Botschaften und so weiter. Und auch mit Patientinnen respektvoll umzugehen, diese auch aufzuklären, weil wenn jetzt ein jeweiliger Pflegeempfänger ablehnt, jemanden nicht haben zu wollen, der ihn dann versorgt, dann muss man auch ins Gespräch gehen und aufklären und auch fragen. Manchmal kann es ja auch kulturelle Hintergründe haben, wie zum Beispiel in verschiedenen Religionen ist es ja so, dass man vielleicht nicht unbedingt als Frau von einem Mann versorgt werden möchte und so weiter. Müssen ja nicht immer sofort beleidigende Sachen sein oder rassistische Sachen sein. Manchmal kann es auch religiöse Hintergründe haben, dass man sagt, ich möchte nicht, dass derjenige, diejenige mich versorgt. Und ich habe immer in den Pflegeteams auch gesagt, wenn man jemanden nicht mochte oder dann ganz schwer mit dem klarkam, dafür ist man Team, darüber zu reden und sich auszutauschen und dann geht jemand anders ins Zimmer. Und da Kolleginnen zu schulen, eine Offenheit und die Interkulturalität und den Rassismus auch anzusprechen, das ist das, was du auch gerade die ganze Zeit gesagt hast. Man muss es ansprechen, man braucht einen Ansprechpartner, man darf da nicht still sein. Und deshalb müsste man jetzt auch aus dem Fallbeispiel von Jessica mit dem jeweiligen Patienten reden, der sagt, möchte sie nicht wegen ihrer Hautfarbe. Keine gute Aussage. Da muss man klare Kante zeigen.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Interprofessionelles Arbeiten, Gleichberechtigung in einem Team. Wir sind alle Pflegefachpersonen, egal welcher Hautfarbe, welcher Haarfarbe, welcher Herkunft. Und wir haben alle Kompetenzen, die hier eine Rolle spielen. Und diese Ressourcen sollte man nutzen. Und auch als Leitung sollte man klare Haltung zeigen.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Rechtlich, ganz wichtig, haben wir das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da ist auch der Link entsprechend drin. Ihr könntet auch googeln, also Gesetze im Internet.de, da findet man die auf alle Fälle. Und da sagt, klar, wir haben eine Fürsorge- und eine Aufsichtspflicht vom Arbeitgeber und der muss was gegen Diskriminierung und psychische Belastung tun. Deswegen gibt es auch oft Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen einmal im Jahr zu körperlichen und psychischen Belastungen. Daraus müssen Maßnahmen abgeleitet werden. Dazu ist er verpflichtet im Qualitätsmanagement sowie im Gesetz und er muss halt auch entsprechend Diskriminierungsbeauftragten oder ähnliche Sachen haben. Er muss quasi diese Fürsorgepflicht nachkommen. Er muss eine Meldestelle haben.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Im letzten Kompetenzbereich der Pflegewissenschaft und Ethik und Berufsethos, natürlich in der Ethik, im ICN-Ethikkodex und in den Grundethikzügen von Autonomie, Würde und so weiter, also selbst die, auch hier im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, also all das besagt das ja auch und Pflege ist ein diskriminierungsfreier und würdevoller Ort und man sollte Pflege auch so leben, die Gleichbehandlung aller und die ethischen Grundprinzipien wahren und in der Wissenschaft, wie gesagt, gibt es auch ganz viele Studien, die sagen, wenn Diversity eingehalten wird, ist die Versorgungsqualität höher und die Patientensicherheit höher und die Komplikationsrate geringer. Und das sagt ja gerade das Modell von Madeleine Leininger, dass diese kulturellen Konflikte eben kränker machen oder halt durch die psychische Belastung auch mehr Komplikationen hervorrufen. Soweit erstmal die Kompetenzbereiche, um es ein bisschen einzusortieren, um von jedem mal ein bisschen was dabei zu haben.
Ja. Und diesen einen Punkt sehr interessant, dass man sich jetzt nicht immer versorgen lassen möchte, ne? Wenn du eine Frau bist von einem Mann oder umgekehrt. Ich finde, da gibt's einfach keine Diskussion drüber. Ich habe das schon oft erlebt, aber auch von deutschen Frauen oder auch deutschen jungen Männern, die gesagt haben, oh, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Und ich finde, da gibt's zu diskutieren. Das wird dann einfach respektiert. Oder entweder man sagt, oh, heute im Frühschicht ist leider kein Mann da, der ist erst in der Nachtschicht da, dann verlegen wir es auf morgen. Ne? Das ist auch schon passiert. Aber dass man, das erlebe ich leider auch manchmal, dass dann immer so diskutiert wird drauf wird. gefühlt, wo ich mir denke, was verschwendet ihr eure Energie zu diskutieren oder euch darüber zu ärgern? Also denen wir recht und das müssen wir einfach respektieren, fertig.
Genau, es ist ja auch wieder die Würde und dann, so wie wir auch fragen, ob die Wassertemperatur des Wassers bei der Körperpflege in Ordnung ist oder welche Produkte sie möchten, so würde ich das ja auch erfragen. Und da muss ich halt beraten. Also ich muss ja dann wieder sagen, wenn es jetzt eine Maßnahme ist, die sie unbedingt brauchen, weil wir jetzt für eine Spiel vorbereiten und wir haben gerade niemanden, dann muss ich das ja entsprechend beraten und sagen, wenn sie das jetzt immer noch ablehnen, muss die OP auf morgen verschoben werden. Ja. Also da muss ich darüber ehrlich aufklären und dann ist natürlich die freie Wahl. So ist es. Stimmt. Sollte man auch hier, sehr guter Einwand, auf das du das gesagt hast, weil das hat ja nichts so mit Religion zu tun oder irgendwas anderes, sondern auch hier, jeder darf seine Wünsche und Charme, das hat ja auch manchmal damit was zu tun, wenn wir darauf dieses Beispiel weiter eingehen, sagen und die haben wir zu respektieren.
Ja.
Zusatzwissen. Im Mai 26 oder grundsätzlich immer im Mai ist der Diversity-Tag. Der deutsche Diversity-Tag findet am 26. Mai 26 statt. Zum Kater der Vielfalt. Hast du auch immer zum Diversity-Tag Posts gemacht und Aktionen?
Nicht immer tatsächlich. Schande über mich.
Ach, ich glaube, das hat nichts mit Schande zu tun, sondern manchmal ist ja, glaube ich, auch viel los und dann hat man nicht immer passend zu dem Tag irgendwas vorbereitet.
Das stimmt.
Denke mir auch oft, dann gibt es den Tag für Demenz und den Tag gegen Brustkrebs und den Tag hier und dann denke ich mir, wenn ich das immer alles auf dem Schirm hätte und für alle was machen würde, wäre schön, aber schaffe ich auch nicht. Genau. Aber wie findest du den Tag, dass es solch einen gibt?
Ja, absolut bereichernd auf jeden Fall. Und das ist halt, wie gesagt, dass in der heutigen Zeit Social Media, dass das dann einfach quasi jeder sieht und jeder weiß und jeder liest. Was für mich dann wieder ein Problem ist, ist dann dieses Pinkwashing, also nur so zu Anlässen wie diesen, zeigst du in deiner Einrichtung, ja, wir stehen für Vielfalt, aber lebst intern nicht. Das ist halt so ein Ding, wo ich dann so meine Probleme mit habe. Das ist dann halt kein Diversität, sondern eher so Marketing-Ding.
Also das hat immer Vor- und Nachteile wie alles im Leben. Alles hat zwei Medaillen. Aber natürlich könnte ich jetzt sagen, zur aktuellen politischen Situation ist es natürlich auch schön, das mal sichtbar zu machen. Mhm. Oft wird es ja eben, oder ist es eben nicht sichtbar, es wird immer besser in Serien oder im Fernsehen, dass viel mehr Diversity gezeigt wird und auch nachhaltig gezeigt wird und nicht immer nur diese eine Person, die dann Pflichtperson ist, die dann so voll gezeigt wird. Initiiert ist natürlich auch die Charta der Vielfalt, die ja auch sagen, dass wir eine bestimmte Charta haben, an die wir uns halten wollen. Und es ist eine Plattform, die ja eher fördern möchte für Vielfalt und Inklusion in deutschen Organisationssystemen. Das meint also auch alles, also vom Kindergarten bis Schule, bis Stadtverwaltung, Stadtverordnung, Bürgeramt, Bauamt, hast du nicht gesehen. Also, dass alle Institutionen und Unternehmen das hier haben, bewusst mit der Bedeutung und einem Diversity Management dies zu schärfen und die Vielfalt der Arbeitswelt zu feiern. Um halt hier auch bewusst zu machen, dass jedes Unternehmen, egal wie groß oder klein es vielleicht ist, ein Diversity Management braucht oder Mensch, Managerin. Also vielleicht auch ein schönes Ziel, darauf aufmerksam zu machen, weil viele Firmen haben ja noch niemanden, der sich vielleicht damit überhaupt befasst. Und manchmal sind es die kleinen Sachen, die vielleicht dann den Anstoß geben, dass da sich vielleicht doch mal drum gekümmert wird, ein richtiges Konzept zu implementieren.
Aha.
Praxistipps.
Hast du Praxistipps für uns jetzt hier so am Ende dieser Folge?
Praxistipp zu?
Naja, zum Umgang mit Diversity, interkultureller Kommunikation.
Ja.
Die Auszubildenden, wenn sie was sehen, hören oder selber.
Ja, also ganz wichtig ist zum Beispiel zum Thema interkulturelle Kompetenz, dass das jetzt nicht heißt, dass man alle Kulturen auswendig kennen muss. Das kann sogar ich auch selber nicht. Aber es ist wichtig, immer offen zu sein. Vielleicht mit diesen Vorurteilen ranzugehen, sondern Fragen stellen. Gerade wenn du dir unsicher bist, wenn du merkst, dein Patient, deine Patientin fühlt sich gerade nicht wohl. Frag ruhig. Also fragen, wie ist es denn Ihnen lieber? Wie ist es bei euch so? Oder möchten Sie, tun Sie? Weißt du, so immer offen sein und Fragen stellen. Und allein da habe ich auch schon viel gelernt durch Patientinnen, ne? Wo ich manchmal nicht so genau wusste, ist das jetzt kulturell bedingt? Möchte die das jetzt so? Also wie gesagt, offen sein, Fragen stellen, ganz, ganz wichtig. Dann nicht leise sein. Also wie gesagt, auch wenn es ein bisschen komische Situation ist und du vielleicht selber Angst hast, irgendwie Ärger zu bekommen oder sonstiges, ne, das ist ja alles möglich. Wegschauen hilft nicht. Such dir auf jeden Fall eine Ansprechperson, wenn du irgendwie Rassismus, Diskriminierung siehst, beobachtest oder selbst erlebst. Man darf das auf jeden Fall nicht schweigen, man muss das ansprechen. Noch ein Punkt, dass man das Thema Diversity jetzt nicht so auf die leichte Schulter nimmt und sagt, das ist irgendwie so ein Modeding. Das höre ich nämlich auch mal oft. Nee, das ist einfach unsere Realität, gerade in der Pflege, ja, wo wir mit vielen Menschen zusammenarbeiten oder mit denen arbeiten. Man trifft einfach auf so viele verschiedene Kulturen, Geschlechter, sexuelle Orientierungen und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Ding, finde ich. Das muss auf jeden Fall in die Lerneinheiten drankommen, weil das begegnet uns immer häufiger, ne? Und dass man vielleicht sich selber reflektiert. Also ich möchte nie, und ich hoffe, das kommt auch nie so an, mit dem Finger auf andere zeigen, so, ihr macht das falsch, ihr macht das so, ihr müsst das so und so machen, sondern reflektiert euch selber. Wie würdet ihr euch fühlen oder was denkst du, wie sich die andere Person fühlt? Da so ein bisschen einfach sensibler das Ganze vorangehen.
Ich glaube, da hilft dann auch wirklich immer dieses Fallbeispiel, was wir heute ja auch haben, dass man diese Sichtweise schon hat. Und das war mega gut, dass wir jetzt nochmal umgedreht haben, auch mit einem anderen Land und einem anderen Namen, würde das schon wieder anders aussehen.
Ja.
Absolut. Sehr tolle Tipps. Also auch so die offene, respektvolle Kommunikation und auch wirklich jemanden zu haben, der Vertrauensperson ist, ist super wichtig. Sind ja oft auch auf Station die Praxisanleiter. Oder auch immer gut zu empfehlen für Auszubildende ist Jugend- und Auszubildendenvertretung. Im Zweifel bei Mitarbeitern, die ja schon fertig sind, wäre der Personalrat oder Betriebsrat auch immer eine Ansprechadresse, um erstmal ein Gespräch zu führen. Und dann kann man ja auch immer noch überlegen, wie man weitere Schritte geht. Aber auf alle Fälle Ansprechpersonen nutzen und nicht runterschlucken. Das hilft kein bisschen.
Die Berufserfahrung.
Kommen wir zu deiner Berufserfahrung. Also mich interessieren noch 2-3 Fragen. Aha. Du beschreibst dich selber als Pflegefachperson mit Haltung. Was bedeutet das für dich?
Ja, also Haltung heißt für mich, ja, ich bleib einfach Mensch. Egal wie laut, schwierig es wird, wie unbequem manche Dinge sind. Ja, ich schweige nicht. Und wenn ich Ungerechtigkeit sehe, ja, muss ich handeln. Haltung bedeutet für mich aber auch, also Respekt und das nicht abhängig von Religion, Herkunft oder. Ja, es geht darum halt auch gerade im Alltag hinzuschauen, zu verstehen, wo jemand herkommt.
Ja, ich verstehe. Deswegen sage ich ja gerade, ich probiere gerade nochmal, was ich gehört habe, in eigenen Worten wiederzugeben. Also gerade diese Haltung bedeutet für dich, nicht leise zu sein, sondern Dinge anzusprechen, darüber zu reden, aufzuklären, dein Wissen zu teilen.
Und Haltung zeigt sich für mich jetzt auch jetzt nicht so in Posts oder Sprüchen oder Reels, sondern in den echten Momenten, ne? In denen man halt entscheiden muss, sage ich jetzt was, schaue ich weg oder handle ich? Ja, und ich handle dann.
Und du nutzt ja vorwiegend Social Media dafür. Wie machst
du? Privat, ja, natürlich. Genau, privat, das ist ja das Allerwichtigste, auch wenn jetzt mein Instagram-Account nicht nur ständig über diese Themen sind, lebe ich das privat auf jeden Fall aus. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Meine Posts gehen einfach so ein bisschen an Sensibilisierung und einfach auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber am allerwichtigsten ist es, privat auf der Arbeit diese Haltung auch zu leben.
Sehr gut. Wie machst du deine Posts? Denkst du dir da vorher einen Redaktionsplan an? Oder also kommen dann so spontane Ideen und dann werden die umgesetzt? Oder?
Also meistens sind das so spontane Ideen. Das sind auch, aber lange nichts mehr gemacht, merke ich gerade. Das sind nämlich auch Reels, zum Beispiel Rollenspiele, die ich selbst erlebt habe oder beobachtet habe. Manchmal auch Texte, was mir so in den Kopf vorkommt, zum Beispiel interkulturelle Kompetenzen, auf was wir achten müssen, auf Sprachbarrieren, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Also es sind einfach überwiegend so spontan, was mir gerade in den Kopf kommt, was mir aus dem Herzen liegt, das einfach raus muss. Ja.
Sehr schön. Also das bedeutet eindeutig, du hast sehr viel Kreativität, damit es einfach so die Ideen dann so sprudeln und man sie dann umsetzt. Hast du irgendeine Botschaft für die ZuhörerInnen da draußen, so zum Abschluss? Vielleicht auch viele junge Pflegefachkräfte hören uns ja.
Ja, also wie gesagt, es ist ganz normal, erstmal so zu diesen Themen unsicher zu sein. Wie gesagt, ich war das auch. Ich bin nicht damit geboren. Ich habe das aus meinen eigenen Erfahrungen so alles mitgenommen und habe mich natürlich viel belesen, ne, zu diesem Thema. Und wie gesagt, niemand kann jetzt alle Kulturen, Werte und Rituale oder sowas kennen. Bleib offen, neugierig, versuche, bevor diese Vorurteile in dich rauskommen, erstmal selbst zu reflektieren. Genau, und wenn du merkst, irgendwie du verstehst etwas nicht oder irgendwas ist dir unsicher, dann frag, wie gesagt, nach, ohne Scham. Manchmal kommt das auch dem gegenüber sogar viel besser an, wenn du nochmal nachfragst, nachhörst, wie ist denn das, was ist denn lieber, was, also das sind so kleine Dinge, ja, aber das habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass das von Patientinnen aus irgendwie sehr positiv wahrgenommen wurde, so auf die Art, oh, die nimmt mich ernst, dass ich fühle mich hier richtig wohl, ja.
Absolut. Das waren nochmal wirklich schöne abschließende Worte. Ich würde einmal zusammenfassen, also die Lernzusammenfassung.
Darf ich nochmal sagen? Und zwar, also kulturelle Vielfalt ist ja kein Hindernis, sondern eine Chance, ja, Pflege menschlicher zu machen. Und gerade junge Pflegekräfte können so viel bewegen. So, das ist doch meine Hoffnung, diese neuen Pflegekräfte, die dazukommen. Ich habe das Gefühl, die beschäftigen sich mehr mit so Thema wie Diversity und so, dass die auf jeden Fall das mitnehmen sollen, dürfen, machen und auch sehr viel bewegen können damit und das auch in der Praxis umsetzen können und denen man halt mutig ist, neugierig ist und respektvoll bleibt.
Das klingt nach einer großen Hoffnung in die Zukunft und eine wunderschöne Worte an die Auszubildenden da draußen. Seid ruhig mutig, gründet vielleicht auch einen Instagram-Kanal, wenn ihr dazu Lust habt.
Hallo, wir möchten dich kurz auf eine neue Lernressource für die Pflegeausbildung aufmerksam machen.
Der Pflegelernen-Podcast Tatort Pflege veröffentlicht gemeinsam mit dem Elsevier Verlag das Buch Pflegelernen mit Podcast.
Das Buch richtet sich an Pflegeschülerinnen und Auszubildende und unterstützt gezielt bei der Vorbereitung auf das Examen.
Es bietet strukturiertes Prüfungswissen, praxisnahe Fallbeispiele, den relevanten Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen sowie Hinweise für die Praxisanleitung.
Die Inhalte sind verständlich aufbereitet und verbinden Theorie mit praktischer Anwendung.
Weitere Informationen zu Pflegelernen mit Podcast findest du in den Shownotes. Wollen wir zusammenfassen? Also die Zusammenfassung und Lernzusammenfassung für diese Folge, damit man nochmal so ein bisschen weiß, worüber haben wir geredet. Wir haben über Vielfalt und Pflege geredet. Wir haben interkulturelle Kompetenz und Diversity definiert und da auch klare Säulen und am Fallbeispiel auch erkannt, dass man Vielfalt anerkennen muss, respektvoll sein muss, gut kommunizieren muss, nachfragen muss, offen sein sollte, schön mit den W-Fragen ordentlich viel lieber A-Fragen, statt einfach zu vermuten, weil das könnte ja immer anders sein, als wie man denkt, um halt diese Missverständnisse zu vermeiden. Dann haben wir über Rassismus und Rassismus in der Pflege geredet und diese Diskriminierung zu erkennen, da auch die Meldestruktur zu nutzen, wirklich nicht zu schweigen, sondern zu schauen, mit wem ich reden kann, wer mein Ansprechpartner wäre, ob es der Diversity-Beauftragte ist oder die Beauftragte für internationale Pflegefachkräftestation oder Praxisanleiter oder. Und dann auch drüber zu reden und im Team zu sensibilisieren, da auch, wie du gerade so schön gesagt hast, Mut zu haben, auch als junge Auszubildender oder junge Pflegefachkraft das anzusprechen und darüber aufzuklären und nachzudenken. Und wir haben viel über internationale Fachkräfte geredet. Die Integration kann natürlich durch verschiedene Maßnahmen gefördert werden, sei es von der Sprachförderung bis zum Mentoring, um faire Chancen zu haben. Grundsätzlich geht es aber darum, dass egal wie gut jemand eine Sprache spricht oder aus welchem Land er kommt, hat nichts mit seiner Kompetenz zu tun oder wie gut er seinen Job macht oder nicht. Da ist Dubik heute mehr als klar geworden. Und dann ende ich mal mit dem Merksatz, Pflegefachkräfte oder Pflegefachpersonen erkennen, Vielfalt, handeln, respektvoll, kommunizieren, wertschätzend. Denn wir arbeiten im Team und beachten die Rechte und die Ethik. So wird Integration, Chancengleichheit möglich. Also Respekt, Team, Recht und Ethik zwingen uns dazu. Unser Beruf ist halt Vielfalt und Pflege gelingt nur so. Dann kann man dich überall finden. Wo findet man dich, falls man nach dir sucht?
Ja, auf Instagram, auf TikTok und so ein bisschen auf YouTube.
Okay, also schaut euch da mal rein. Da gibt es auf alle Fälle auch viel Bildung rund um das Thema. Wer möchte, kann dir gerne folgen und dich mit dir vernetzen. Danke, danke, dass du diese Folge mit mir gemacht hast und wir darüber ein bisschen noch mal mehr aufgeklärt haben. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
Ja, ich würde gerne irgendwie noch erwähnen, dass Pflege an sich Haltung und Humor und ein Miteinander. Wir reden ja oft über so Fachkräftemangel, ne? Digitalisierung und so weiter, was alles super wichtig ist. Aber am Ende, finde ich, entscheidet ja die Haltung, ne? Wie gehen wir miteinander um? Und egal, woher du kommst, ne? Ob du hier in Deutschland geboren bist oder aus anderen Ländern, wichtig ist, wir pflegen alle Menschen. Wir versorgen, beraten alle Menschen. Und dafür müssen wir einfach selbst Mensch bleiben. Ja, wenn wir das schaffen, Respekt, Augenhöhe, echtes Interesse, dann funktioniert Integration, Teamarbeit und Pflege als Beruf so, wie es halt gemeint ist, menschlich.
Das war richtig, richtig gut und perfekte Abschlussworte für diese Folge. Somit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Reinhören.
Tschüss.
Willkommen bei Tatortpflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Tatortpflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Tatortpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.